Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Durch die Bibel, so heißt unsere Sendereihe, zu der ich Sie wieder herzlich begrüße. Mittlerweile sind wir bei unserer Entdeckungsreise im Brief an die Gemeinden in Ephesus und Umgebung angekommen. Paulus, der christliche Missionar und Gemeindegründer, entfaltet darin das Geheimnis der christlichen Gemeinde, also der Gemeinschaft aller Menschen, die an Jesus Christus glauben. Gott, der Vater, hat die Gemeinde schon vor Grundlegung der Welt geplant. Jesus, Gott der Sohn, starb für sie, damit Menschen durch den Glauben an ihn mit Gott versöhnt werden. Und Gott, der Heilige Geist, wirkt in der Gemeinde, beschützt sie und vermittelt ihr die Wirklichkeit Gottes. Nachdem Paulus darüber geschrieben hat, betet er für die Christen in Ephesus. Und dieses Gebet ist keines der üblichen Gebete, die wir vielleicht aus unserem eigenen Leben mit Gott kennen. Sondern das Gebet des Paulus für die Empfänger seines Briefes hat mit ihrem weiteren Wachsen im Glauben an Jesus zu tun und mit der Vertiefung ihrer Beziehung zu Gott. Und was Paulus dort über das Christsein offenbart, ist wirklich atemberaubend. Schön, dass Sie zuhören. In seinem Brief an die Christen im Großraum Ephesus nennt Paulus umgehend das große Thema dieses Schreibens, die christliche Gemeinde, die Gemeinde Jesu. Alle drei Personen des dreieinigen Gottes sind an der Entstehung und Erhaltung der Gemeinde beteiligt. Gott, der Vater, plante die Gemeinde, und zwar schon vor Grundlegung der Welt. Jesus, Gott, der Sohn, zahlte den Preis für die Gemeinde. Der Preis war sein Leben. Jesus starb als Opfer am Kreuz, um Menschen, die von Natur aus alle von Gott getrennt sind, aus ihrer Gottesferne loszukaufen, zu erlösen, wie es in der Bibel oft heißt. Und Gott, der Heilige Geist, erneuert die Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, bietet ihnen eine Zuflucht und schafft eine neue Wirklichkeit in ihrem Leben. Das alles veranlasst Paulus dazu, für die Empfänger seines Briefes, die Christen in Ephesus, zu beten. Wir haben gesehen, dass das Gute, das Paulus über die Christen in Ephesus gehört hatte, ihn zum Beten veranlasste. Und wir werden nun in den nächsten Versen feststellen, Paulus betet nicht nur für materielle Dinge, sondern für weiteres Wachstum im Glauben an Jesus. Ich lese aus dem Brief an die Gemeinden in Ephesus, Kapitel 1, Vers 17, »Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.« Nachdem Paulus den Christen in Ephesus von dem geschrieben hat, was Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für die christliche Gemeinde getan haben und tun, betet er dafür, dass sie das alles auch erfassen und begreifen können. Dabei weiß Paulus, die Christen in Ephesus werden nur dann dazu in der Lage sein, wenn der Heilige Geist selbst ihr Lehrer ist und ihnen das Wort Gottes erschließt. Nur der Geist Gottes kann Menschen dazu befähigen, Gott zu erkennen. Deshalb bittet Paulus Gott darum, dass er den Ephesern den Geist der Weisheit und Offenbarung schenke, damit sie Gott noch umfassender erkennen. Ein bekannter Pastor besuchte ab und an einen wunderbaren älteren Christen, der aus gesundheitlichen Gründen aus Nordirland nach Kalifornien gezogen war. Dieser Mann litt unter einer Erkrankung, die man damals galoppierende Schwindsucht nannte. In den letzten Tagen seines Lebens lebte er in einem kleinen Zelt im Garten hinter dem Haus, in dem die Eltern des Pastors zu Hause waren. Gott hatte diesen älteren Christen in hohem Maße dazu gebraucht, das Wort Gottes, die Bibel, zu erklären und auszulegen. Wenn der Pastor mit diesem Mann aus Nordirland zusammensaß, legte dieser die Bibel so bemerkenswert gut aus, dass der Pastor ihn eines Tages fragte, »Wo haben Sie das gelernt?« Nun antwortete der Mann, »Ich habe es jedenfalls nicht an einer theologischen Hochschule gelernt, denn ich war nie an einer. Ich habe es auch nicht auf irgendeiner anderen Ausbildungsstätte gelernt. Niemand hat mir das speziell beigebracht. Ich habe diese Dinge eher auf meinen Knien gelernt, auf dem Lehmfußboden einer winzigen Hütte in Nordirland. Dort kniete ich für gewöhnlich stundenlang mit meiner geöffneten Bibel vor mir und bat den Geist Gottes, meiner Seele Jesus Christus zu offenbaren und meinem Herzen das Wort Gottes aufzuschließen. Der Heilige Geist lehrte mich mehr auf meinen Knien auf diesem Lehmfußboden, als ich auf allen Hochschulen und Ausbildungsstätten der Welt hätte lernen können. Da ich den Pastor, zu dem er dies sagte, persönlich gekannt habe, kann ich sagen, dass auch er seinen Dienst für Gott in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist ausübte. Ich erinnere mich, wie er uns das Hohelied Salomos auslegte. Dabei erzählte er, dass er nicht zufrieden war mit dem, was er in den Kommentaren dazu gefunden hatte. Und so kniete er nieder und bat Gott, ihm die Botschaft dieses Bibelbuches deutlich zu machen. Nun, daraus entstand dann sein Kommentar zum Hohelied Salomos. Und ganz offen gesagt, seine Auslegung dieses biblischen Buches ist die einzige, die mein eigenes Herz zufriedenstellen konnte. Was für eine wunderbare und herrliche Sache ist es, den Geist Gottes als den einen zu haben, der uns lehrt, wie wir die Bibel verstehen können. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wie geht das vor sich? Es geschieht durch den Geist Gottes, denn er ist der Einzige, der unsere Augen öffnen kann, damit wir Gottes Wort, die Bibel, verstehen. In Vers 18 fährt Paulus fort, »Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist.« Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Es sind nicht die Augen ihres Verstandes, sondern die Augen ihres Herzens, die sie Gottes Wahrheit und Wirklichkeit erkennen lassen. Dabei meint das Herz in der Bibel meist das Zentrum des inneren Menschen, in dem die Willensentscheidungen getroffen werden. Wenn wir das berücksichtigen, wird auch der Zusammenhang mit der Aussage Jesu aus dem Johannesevangelium deutlicher. Jesus antwortete ihnen und sprach, »Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede.« Ein Mensch kann einen brillanten Verstand besitzen, das garantiert aber nicht, dass er auch Gottes Wahrheit und Wirklichkeit erfasst. Die Bibel spricht mehr vom Verstehen des Herzens als vom Verstehen mit dem Kopf. Es geht also mehr darum, ob jemand wirklich die Wahrheit über Gott finden will, denn das Willenszentrum des Menschen bezeichnet die Bibel meist mit dem Begriff Herz. So schreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom, »Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.« Von Musik habe ich überhaupt keine Ahnung, egal um welche Art von Musik es sich auch handeln mag. Ich kann nicht singen und ich kann mir auch keine Melodie behalten. Nur ganz wenige Melodien erkenne ich und ich weiß nicht, was eine Tonhöhe ist. Das alles ist für mich völlig unbekanntes Terrain. Ein Chefdirigent erklärte einmal öffentlich, er könne jedem beibringen zu singen. Da stand ich sofort auf und sagte, »Maestro, Sie haben einen Schüler. Bislang war niemand in der Lage, mir das Singen beizubringen.« Das Publikum lachte, und der Dirigent und ich vereinbarten den ersten Termin. Wir trafen uns jeden Donnerstagnachmittag, einen ganzen Monat lang. Am Ende des Monats gab er auf. Er meinte, »Ich denke, Sie haben recht, Sie werden niemals irgendetwas von Musik verstehen.« Da fragte ich, »Was könnte ich noch versuchen, um wenigstens ein klein wenig davon zu begreifen?« Darauf sagte er, auf der ganzen Welt gäbe es für sie nur eine einzige Möglichkeit, sie müssten wiedergeboren werden. Dabei meinte er nicht die neue Geburt, von der Jesus sprach. Er wollte damit einfach sagen, ich müsste als ein anderer Mensch geboren werden. Mit anderen Worten, wenn es um Musik geht, bin ich ein hoffnungsloser Fall. Wenn es aber darum geht, etwas von Gott zu verstehen und zu erkennen, dann ist kein Mensch dazu fähig ohne den Geist Gottes. Davon schreibt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Christen der Hafenstadt Korinth, Kapitel 2, in den Versen 9 und 10. Da heißt es: Es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Ich kannte eine liebe ältere Dame, wir nannten sie alle Oma, und sie war eine wundervolle Frau. Doch sie konnte weder lesen noch schreiben. Ich war damals Theologiestudent im ersten Jahr und dachte, ich kenne zu allen Fragen die richtigen Antworten. So zog ich los, um sie zu besuchen. Ich fing an und versuchte ihr das Kapitel 14 aus dem Evangelium des Jüngers Johannes zu erklären. Ich dachte, ich erkläre es für Oma möglichst einfach. Sie hörte etwa 5 Minuten zu, dann unterbrach sie mich. »Junger Mann, haben Sie dieses und jenes in Kapitel 14 überhaupt bemerkt?« Und sie fuhr fort und erklärte mir etwas aus diesem Bibelabschnitt. Um ehrlich zu sein, ich hatte vorher nichts von dem erkannt, was sie mir nun darlegte. Ich verstand nicht, woher sie ein so tiefes Verständnis von den Aussagen Jesu hatte, obwohl sie weder lesen noch schreiben konnte. Sie wusste Dinge, von denen in den Bibelkommentaren nichts zu finden war. Woher wusste sie das alles? Nun, die Augen ihres Herzens waren geöffnet worden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen für Gott. Er will uns lehren, damit wir Gott immer mehr erkennen. Weshalb kennen sich viele Christen in der Bibel, in Gottes Wort, nicht gut aus? Ein Grund dafür ist, sie wissen nicht, dass der Geist Gottes selbst sie unterweisen will. Viele Christen verlassen sich auf dürftige Prediger wie mich oder auf ihren Hausbibelkreis. Das alles hat seinen Platz und ist auch wertvoll, aber warum lassen Sie sich nicht vom Heiligen Geist beibringen, was er uns von Gott mitteilen möchte? Verbringen Sie Zeit mit dem Lesen in der Bibel. Sie ist Gottes Wort, Gottes Reden zu uns. Und wenn Sie auf einen ungewöhnlichen Abschnitt stoßen, dann denken Sie vielleicht, das ist aber eine öde Stelle. Falls Sie diese Stelle nicht verstehen und Sie lesen sie viele Male und scheinen darin überhaupt nichts entdecken zu können, dann gehen Sie vor Gott auf Ihre Knie und sagen Sie zu ihm: Ich verstehe nicht, worum es hier geht. Du musst mir helfen und es mir erklären. So mache ich das. Gott lehrt mich durch seinen Geist, und ich weiß, er will auch Sie lehren. Paulus schreibt, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir haben gelesen, dass wir durch den Glauben an Jesus ein Erbe von Gott empfangen. In Vers 14 im ersten Kapitel des Epheserbriefes schrieb Paulus: unseres Erbes. Damit meint er also das Erbe, das diejenigen von Gott empfangen, die an Jesus glauben. Hier in Vers 18 sagt Paulus: seines Erbes. Er meint also das Erbe Gottes. Die Frage ist nun aber, ob Paulus auch hier von dem Erbe Gottes spricht, das er seinen Kindern schenkt, so wie in Vers 14, oder ob Paulus nun sagen will, dass die Gemeinde Jesu und damit alle Christen ein Erbe darstellen, das Gott empfängt. In Vers 14 wurde ja auch schon deutlich, dass diejenigen, die zur christlichen Gemeinde gehören, nun Gottes Eigentum sind. Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Das ist eine Stelle, die für mich einfach zu tief reicht, um sie zu erfassen. Hier brauche ich den Geist Gottes, um es wirklich begreifen zu können. Paulus fährt mit seiner Bitte an Gott fort, Vers 19, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Paulus übertreibe. Doch das ist nicht der Fall. Gottes Kraft bezeichnet er als überschwänglich groß, und er spricht von der Macht der Stärke Gottes. Sieht man sich die originalen Begriffe an, die Paulus im Griechischen benutzt, zeigt es sich noch deutlicher, wie er darum ringt, für die ungeheure Macht der Kraft Gottes annähernd starke Ausdrücke zu finden. Für Kraft steht im griechischen Original das Wort Dynamis, das in der deutschen Sprache ja auch vorkommt in den Wörtern dynamisch und Dynamit. Und diese Dynamitkraft Gottes ist auch noch hyper und mega. Das meint übermäßig groß. Für das Wort Macht gebraucht Paulus den Begriff Energeia, was wir im Deutschen in dem Wort Energie wiederfinden. Wie groß ist wohl diese hyper- und megastarke Dynamitkraft, diese energiegeladene Stärke? Das lesen wir in Vers 20, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Das ist genügend Kraft, um Jesus Christus vom Tod aufzuerwecken, eine unerhörte Kraft, die lebendig macht. Dabei ist es nicht nur die Auferstehungskraft, sondern auch die Macht, die Jesus Christus zum obersten Machthaber des gesamten Universums eingesetzt hat. Das meint der Ausdruck zu seiner Rechten im Himmel, also zur Rechten Gottes. Das ist die Kraft der Himmelfahrt Jesu, seines Aufstieges in den Himmel, in den Machtbereich Gottes. Für gewöhnlich beachten wir in unseren Gemeinden die Himmelfahrt Jesu kaum. Doch die Bibel spricht nicht umsonst davon. Wir konzentrieren uns meistens auf Weihnachten und Ostern, aber scheinen zu vergessen, dass auch danach noch etwas geschehen ist. Haben Sie je innegehalten, um über die Kraft nachzudenken, die Jesus erhoben hat, zurück zur Rechten Gottes? Das ist eine gewaltige Kraft. Ein klein wenig davon können wir erahnen. Denken Sie nur an die Kraft, die eine riesige Rakete von der Startrampe abheben lässt und ins Weltall befördert. Die Saturn V, die Trägerrakete, die die berühmte Apollo 11 Raumkapsel zum Mond beförderte, wog insgesamt fast 3000 Tonnen. Und ihre Triebwerke beschleunigten dieses gigantische, 110 Meter hohe Raumfahrzeug auf fast 10.000 Kilometer pro Stunde. Das ist Kraft im Reich der Physik. Doch die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckte und zur Rechten Gottes erhöhte, ist die gleiche Kraft, die in den Menschen wirkt, die an Jesus glauben. Deshalb betet Paulus dafür, dass die Christen erkennen, welch ungeheuer mächtige und lebendig machende Kraft in ihnen wirkt. Und das gilt auch allen von uns, die an Jesus glauben. Paulus schreibt an anderer Stelle, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Paulus schließt nun sein Gebet im ersten Kapitel des Epheserbriefes mit den Versen 21 bis 23. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Paulus schließt sein Gebet mit einem ungeheuren Höhepunkt ab. Die christliche Gemeinde ist der Leib, der Körper Jesu. Und Jesus ist das Haupt, der Kopf der Gemeinde. Eines Tages wird auch alles Übrige ihm untergeordnet sein. Wobei das auch schon jetzt der Fall ist, jedoch ist das noch nicht sichtbar. Aber es kommt der Tag, an dem Jesus seine Herrschaft auch für alle Welt sichtbar durchsetzen wird. Der Schreiber des Hebräerbriefes formuliert es so: Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Die christliche Gemeinde hingegen steht schon jetzt auch sichtbar unter der Herrschaft Jesu. Damit meine ich alle Menschen, die an Jesus glauben. Das stimmt jedoch nicht immer mit dem überein, was offiziell zur christlichen Gemeinde gezählt wird. Denn manche Gemeinden oder auch einzelne Christen sind nicht bereit, auf Jesus zu hören. Und solche Gemeinden oder Christen sind bewegungsunfähig. Bildlich gesprochen, ich finde, es gibt nichts Tragischeres, als ein Kind Gottes zu sehen, das auf einem Bett liegt, völlig hilflos, so als ob sein Körper gar keinen Kopf mehr hätte. Ich war in vielen Gemeinden, die mir genau so vorkamen. Und es gibt Einzelne, die sich Christen nennen, sich aber so verhalten, als hätten sie keinerlei Verbindung mit Jesus Christus, dem Haupt des Leibes, dem Kopf des Körpers, dem Herrn seiner Gemeinde. Jesus sagte, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Mit anderen Worten, ich kann mit meinem kleinen Finger wackeln, weil mein Kopf das Kommando dazu gibt. Und wenn Jesus, der Kopf seiner Gemeinde, will, dass Sie, liebe Hörer, wackeln, also die Gabe einsetzen, die Jesus Ihnen geschenkt hat, dann tun Sie das aus der Liebe zu Jesus. Oder Sie sind nicht wirklich mit Jesus verbunden, so wie der Kopf mit dem Körper verbunden ist. Wie wichtig ist diese Wahrheit? Paulus beschreibt die Gemeinde und unsere Beziehung zu ihr mit diesen Worten. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Paulus hält fest, Jesus ist das Haupt des Leibes, er ist der Herr seiner Gemeinde, und wir unterstehen ihm, weil wir ihn lieben. Und dann sind wir angeschlossen an die ungeheuer mächtige und lebendig machende Kraft Gottes. Gott, der Heilige Geist, will uns Gottes Wahrheit und Wirklichkeit offenbaren. Er will uns lehren, Gottes Wort zu verstehen und immer mehr von Gott zu begreifen. Zum Beispiel, dass wir erkennen mögen, wie umfassend die Hoffnung und wie reich das Erbe ist, zu dem Gott uns berufen hat. Oder dass wir begreifen mögen, wie unfassbar groß und machtvoll die Kraft ist, mit der Gott an dem einzelnen Christen oder an seiner Gemeinde wirkt. Darum betet Paulus für die Empfänger seines Briefes. Und ich meine, auch wir sollten so beten wie Paulus. Denn ich glaube, dass auch wir, Sie und ich, noch viel mehr von dem erkennen können, was Gott für uns bereithält. Und Paulus betet darum, dass Christen erkennen mögen, dass ihr Herr, Jesus Christus, über alle Mächte des Kosmos erhoben ist. Und dass er, Jesus, als der Herr seiner Gemeinde, auch in unserem Leben regieren will. Darum betet Paulus. Und dieses Gebet brauchen wir auch. Für unsere Gemeinden und unser eigenes Leben. Jesus Christus, der erhobene Herr über alle Mächte, segne Sie.